Ich bin, wenn Sie so wollen, über mich selber hinausgewachsen. Ich habe eine Kürzung vorgenommen in den Predigtexten unserer Abrahamsgeschichte. Und ich habe ein ganzes Stück überschlagen, es ist mir schwer gefallen. Den Abschnitt, als Abraham von Gott ein Zeichen erbittet. Es wäre mir wichtig gewesen, aber wir können nicht alles besprechen. Die Bibel ist so gefüllt und so anschaulich, wie angefochtene und zweifelnde Leute sogar von Gott ein Zeichen bekommen. Nun machen wir weiter bei 1. Mose 16 und nehmen heute das ganze Kapitel. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Diese Dreiecksgeschichte ist nicht zu vergleichen mit unseren modernen illustrierten Geschichten. Das ist im Orient ein Rechtsbrauch gewesen. Genauso wie die Vielehe damals völlig verwurzelt war im Volksganzen. Was uns nur interessiert, ist, ob wir als glaubende Menschen, die unterm Gebot Gottes stehen, uns einfach damit begnügen dürfen, dass wir sagen, das ist legal drin, das machen alle anderen auch. Das interessiert uns nur, nicht die moralische Frage an der Geschichte, sondern die Frage des Gehorsams Gottes. Da nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarah Hagar demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das alte Problem des Volkes Israel im Lande Kanaan. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Herr, lass uns auch durch dieses Wort Wichtiges erkennen für unser Leben. Amen. Durch unser Volk zieht sich ein großer Aufbruch. Es gibt sicher wenige, die nicht davon angesprochen und berührt sind, von dieser ganz großen Hilfsbewegung unserer Tage. Junge und alte Menschen interessieren sich dafür, was in Mosambik gegenwärtig geschieht, was in Vietnam los ist, was in Südamerika geschieht das Unrecht unserer Tage, leidende Menschen, Hungernde, das ist doch dran. Bei uns allen. Das bewegt uns, das treibt uns um. Die Nöte dieser Welt, wo sie auch aufbrechen, die müssen wir doch lösen. Wir müssen ran. Wir müssen endlich diese Not abstillen. Das ist interessant, dass ganz wenig Menschen in dieser großen Bewegung, die aufgebrochen ist, fragen, wie schaffen wir das? Ganz wenig Menschen. Die meisten Leute sind von einer schier grenzenlosen Begeisterung. Die sagen, ja, das machen wir, das machen wir. Wir müssen ran. Wenn ich daran denke an die Gespräche, die ich allein in der vergangenen Woche geführt habe, mit vielen Menschen, war immer wieder interessant, dass wie selbstverständlich Leute sagten, was wollen Sie denn überhaupt mit Ihrer Bibel, mit Ihrem Gott, mit Ihrer Religion? Das ist doch so nebensächlich Jude, Christ und Hottentott, wir glauben allen einen Gott. Lassen Sie doch die Frage der Religion mal aus dem Spiel. Hauptsache, wir tun was in der Welt. Wir sind draußen, wir sind aktiv. Ich will ein guter Mensch sein. Vielleicht hört man das, ich bin doch ein guter Christ. Bei Leuten, die seit Jahren nicht mehr praktizieren. Ich bin doch dran. Woher haben Menschen diesen grenzenlosen Optimismus? Ich kann Ihnen sagen, das ist die Religion unserer Tage. Dieses Vertrauen auf sich selber. Sagen wir noch viel klarer, doch Glaube. Ja, der vermessene Glaube an sich selbst. Es gibt keine Religion in unserer Welt, die so vermessen bisher war, dass sie den Menschen solche ungeahnten Möglichkeiten der Verwirklichung des Heils in dieser Welt versprochen hätte. Jede Religion hat es vielleicht noch im Jenseits versprochen. Die vermessenste Religion aller Tage, der Glaube an sich selbst. Sagen Sie doch nicht, man könne heute nicht glauben. Der Mensch glaubt das Verrückteste, das Wahnwitzigste, ja man könnte sagen, nehmen Sie mir es in dieser harten Form ab, das Idiotischste, nämlich den Glauben an den Menschen. Und das geht einher mit der brutalsten Verspottung des lebendigen Gottes, in eine Verhöhnung dieses Gottes, der lebt und dem diese Welt gehört. Wenn Menschen lachen und sagen, wo ist denn euer Gott der Liebe? Wo ist denn der Gott, der alles so herrlich regiert? Sie kennen ja diese Sprüche. Und wie einem das eingeht, dieser Glaube an den Menschen. Wie junge Menschen das aus der Hand nehmen, wenn man ihnen sagt, du bist gut, du kannst das, du hast Macht. Du musst die Welt gestalten und dann wird das Heil anbrechen. Dann wird Friede sein, dann wird es schön werden, dann wird das Heil kommen. Was mich viel mehr bedrückt, ist, dass dieses Gift falscher Religion in uns allen Platz gegriffen hat. Wenn man sich unterhält und zu Menschen kommt, die nicht einmal mehr in ihrem kleinen sozialen Bereich ihrer Familie durchhalten, ob das die Spannung zwischen Eltern und Kindern ist oder ob das Ehespannungen sind oder was das sein mag, dass solche Leute, wenn man mit ihnen zusammensitzt, plötzlich ganz groß reden, ganz großspurig und sagen, ja nun, ich brauche doch keinen Gott, ich kann doch die Welt verändern, ich kann doch alles. Menschen, die sogar in den Nerven krank sind, Menschen, die in Depressionen stehen. Und wer von uns steht nicht unter Depressionen? Und dann merkt man auf einmal, wir haben uns den maßlosesten Leistungsdruck aufgeladen, den man sich überhaupt aufladen kann, indem man sich selbst etwas zutraut, und das in eigener Kraft durchtragen will. Es ist sogar durch die moderne Christenheit diese ganze Not schon überall sichtbar geworden, wo Sie hinsehen, dass das als Zeichen eines modernen, zeitgemäßen Christentums gilt, dass man sagt, was soll denn das Hände falten? Was soll denn noch das alles, das wir uns sammeln um die Bibel? Was soll denn dieses alte Reden in alten, frommen Vokabeln? Hauptsache, dass wir aktiv werden. Und dann kommen diese Aufrufe zur Weltveränderung. Und wissen Sie, dann sitzen wir alle da und sagen, was ist eigentlich falsch dran? Wissen Sie, was falsch ist? dass ich zu schwach dazu bin. Und ich kann mit keinem Menschen drüber streiten. Ich kann nur einfach so viel jetzt sagen, ich bin zu schwach. Ich merke, wie ich meinen Konfirmanden nicht das sein kann, was ich ihnen sein wollte. Ich merke schon, wie ich in meinem Amt das nicht tun will, die Besuche, die ich machen wollte. Ich scheitere doch daran. Lassen Sie es mal, übertragen Sie es auf Ihre Situation. Sie wissen, was ich meine. Unseren kleinen Bezirk, den wir mit Plänen füllen, können wir ja nicht mal füllen. Sie haben Pläne für dieses Jahr 1973 gehabt, was Sie alles Schönes machen wollen. Wir haben versagt. Wir waren zu schwach. Wir konnten es nicht tun. Und unsere Nervenkraft reicht doch nicht dazu. Unsere körperliche Kraft reicht doch nicht dazu. Unsere seelische Kraft reicht doch nicht dazu. Wir sind ja gar nicht Menschen, die das alles tragen könnten. Und deshalb bin ich so froh, dass ich heute Morgen individuelle Seelsorge an Ihnen treiben darf. Das Evangelium ist für Zerbrochene. Wir haben am Mittwoch in unserem Bibelkreis gesungen, den Spiritual, ich bin schwach und du bist stark. Und ich habe gesagt, das ist meine Theologie, weiter komme ich nicht. Und was wir bei dem Paulus gelesen haben, das war die gleiche Theologie. Wenn ich schwach bin, bin ich durch Jesus stark. Ich möchte nüchtern und offen die Grenzen meiner Person sehen können. Ich will nicht dieser verführerischen Irreligion unserer Tage erliegen, die dem Menschen einredet, er könne und er kann gar nicht. Wir stoßen dauernd an die Grenzen unserer Kraft. Das muss ja eine Not geben. Da müssen ja Menschen einmal dran zerbrechen und kaputt gehen, wenn sie merken, wir können diesen immensen Leistungsdruck, den wir uns selber gegeben haben, gar nie mehr ausfüllen. Ich bin schwach und du bist stark. Das ganze Evangelium ist von einer großen Skepsis durchzogen gegen den Menschen. Und nicht, weil sie den Menschen verächtlich macht, weil hier der Mensch verächtlich gemacht werden soll, sondern im Gegenteil, weil Gott mehr aus uns machen will, weil er den Menschen höher achtet als sein Ebenbild. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen. Das ist die Sünde unserer Tage, die größte Sünde Ihres Lebens. Denken Sie jetzt nicht an einzelne Taten, die Sie getan haben, nicht nur das einzelne Wort, das Sie gesprochen haben, sondern dass wir uns einbilden, wir könnten nur eine Stunde unseres Lebens ohne das Erbarmen Gottes zubringen. Wir könnten nur einen Tag unseres Lebens gestalten, ohne nicht in allem der Gaben unseres Gottes bedürftig zu sein. Wir brauchen diesen Herrn, der für Elende da ist. Das ist eine andere Religion und sagen Sie bitte nie mehr, das Christentum sei gleich mit allen Religionen. Nein, sogar durchs Christentum zieht sich dieser tiefe Graben von zwei verschiedenen Religionen. Der Glaube an Jesus, der für Elende gestorben ist, oder der Glaube an den frommen Menschen. Ich habe heute nur zwei Punkte, die ich an dieser Hagar-Geschichte zeigen will. Erstens eine schier brutale Geduldsprobe Gottes. Eine schier brutale Geduldsprobe Gottes. Wie Abraham, wir hatten es am letzten Sonntag in der Predigt, von Gott diese Bestätigung bekommt in der Anfechtung seines Glaubens, im Zweifel, Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Gott hält noch einmal dran fest und macht den Mann gewiss. Da merken wir, dass immer noch die Erfüllung ausbleibt, dieser Verheißung Gottes. Und das ist das schwere Kapitel, das wir jetzt noch einmal durchbuchstabieren müssen, was in den Gesamtzusammenhang hineingehört. Es ist Gottes schier brutale Geduldsprobe mit glaubenden Menschen, dass er einen Jahr um Jahr warten lassen kann. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann packt sie dieses große Ziel Gottes, dass er eine Verheißung gibt, einen Spruch sagt von dem, was werden wird. Wie ich mich bekehrte als junger Mensch, da hat mich das fasziniert, dass er, der lebendige Herr Jesus, sagt, dass er mit dem Bösen und Sündigen in meinem Leben fertig wird. Das war die Hoffnung. Und wie in Abraham bin ich aufgebrochen. Und so war es bei Ihnen, wenn Sie diesen Weg begonnen haben, im Namen Jesu. Es soll neu werden bei mir. Und jetzt machen wir die Erfahrung. 5 Jahre später, 10 Jahre später. Ich muss immer noch kämpfen mit diesem Bösen in mir. Der Kampf ist so hart wie eh und je. Warum gibt mir der Herr keinen Sieg? Es geht ja nicht nur um ein Baby wie bei Abraham, wo die Verheißung an der Nachkommenschaft hängt. Bei uns geht es doch darum, dass wir Dienste für Jesus üben wollten. Warum versagt er das uns? Wir wollen das nüchtern sagen, wenn man auf dem Friedhof die Schaufeln, die Erde auf unseren Sarg werfen. Erst dann hat dieser Kampf ein Ende. So lang dauert die schier brutale Geduldsprobe unseres Gottes. Wir haben die Verheißung, den Zuspruch Gottes vom Sieg, dass das Böse überwunden ist, dass der Teufel gebunden ist und wir müssen ringen und kämpfen. Sie können das auf alle Gebiete übertragen. Nehmen wir das weite Feld der Zusage Gottes, dass er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden geht hin. Macht zu Jüngern alle Menschen. Und dann gehen wir hin in die Welt und merken, da sind Türen verrammelt und verschlossen. Und manche werden ungeduldig und die sagen, warum gelingt es denn euch nicht? Wenn ihr das wahre Evangelium hättet, dann müssen ja alle Türen offen sein, dann müssen ja die Kirchen schon längst abgerissen werden und dreimal so groß gebaut werden, dann müssten ja alle Menschen Christen um euch her sein. Und ich sehe ja, dass bei euch genauso die Menschen das Evangelium nicht nehmen. Weil das Gottes Geduldsprobe ist, dass er die Erfüllung der Verheißung aussetzen kann. Doch nicht, weil die Verheißung Gottes eine wackelige Sache wäre, sondern aus einem ganz anderen Grund, weil die Verheißung so fest in der Hand Gottes ruht. Die Nachkommenschaft des Abraham, die war so fest und sicher, unabhängig von all dem, was Menschen für möglich halten und nicht für möglich halten. Die war fest garantiert, dass Gott auch Jahr um Jahr zuwarten kann und dass für ihn doch kein Problem ist, wenn Abraham und Sarah über die Jahre sind. Die Verheißung, dass Jesus Christus herrscht als König, die sitzt so fest über der Welt, dass ich nie ungeduldig werden will, auch wenn wir hier noch zu fünf sitzen würden im Gottesdienst. Das würde mich nie ungeduldig machen. Und wenn mich es ungeduldig machen würde, dann hoffe ich, dass Leute da sind, die mich da auf die Bibel ansprechen. Das ist Gottes Art mit uns Menschen. Warum macht denn das Gott? Ja, sagen Sie, ist das... Da kann man an Gott zweifeln. Warum tut er denn das so? Aus einem Grund, weil er uns Glauben lehren will und nicht Siege erleben lassen will. Er will uns zuerst Glauben erleben lassen. Die Siege, die sind fest in seiner Hand und die schenkt er. Die sind also felsenfest. Die Siege kommen, auch wenn wir schon lange unter dem Boden liegen. Sondern, was Gott wichtig ist, dass dieser nackte Glaube entsteht, wie der Abraham in der letzten Predigt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ohne Beweise in der Hand, ohne sichtbare Zeichen, Abraham glaubte. Und den Glauben will Gott bei uns wecken. Das schließt sich nicht aus mit dem, was ich das letzte Mal sagte, dass wir als Christen kämpfen und ringen müssen. Da wollen wir treu sein. Gott hat uns viel in unsere Hand gelegt, was wir tun können. Wir haben Befehle und Aufträge, ganz konkret. Und wir wollen laufen und laufen und an die Türen pochen und Zeugnis ablegen von unserem Herrn. Wir wollen um unsere Kinder ringen, dass sie zum Herrn finden. Wir wollen Missionare aussenden in die weite Welt, ob sie gefragt sind oder ob sie nicht gefragt sind. Wir wollen die Not der Welt lindern. Wir wollen Menschen von der Liebe Gottes sagen, ob die Menschen das hören wollen oder nicht. Das wird uns so gleich sein. Wir wollen eins nie tun. Siege Gottes verzwingen. Auch in ihrem eigenen Leben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir daran genügen, dass ich dir täglich die Sünden und deine Fehlsamkeit abwasche in deinem Leib. Das soll es genug sein. Damit wird nichts beschönigt und entschuldigt, sondern das ist eine schier brutale Geduldsprobe Gottes. Aber die ein Ziel hat, nämlich Glaubensweckung. Alles zielt auf diesen Glauben. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen und den brauchen wir. Gott sind die vollen Kirchen nicht wichtig. Gott ist nicht das erfolgreiche Christenleben wichtig. Dass einer sagen kann, ich bin schon ein bisschen frömmer geworden und mit der Sünde muss ich nimmer kämpfen. Da lässt er dich, Gott dich lieber wieder in 6 Tiefen fallen. Nur, dass du glauben lernst, das Hängen an seinem Wort, das ist ihm wichtig. Ich bin neulich da hängen geblieben bei Hebräer 11, an diesem großen Glaubenskapitel, an einem Vers, den ich bisher gar nie beachtet habe. Gott erzieht euch, wenn ihr dulden müsst. Gott erzieht euch, wenn ihr dulden müsst. Dass da Menschen im Weg sind bei uns, die uns genau blockieren. Und wir meinen, wenn der Mann noch weggeräumt ist, dann müsste das Reich Gottes ausbrechen. Und Gott erzieht uns dabei, weil er uns zum Glauben bringen will. Und dann kommen die Wunder, die wir erleben. Wie auf ein schlichtes Gebet hin Türen sich öffnen, die wir nie geahnt haben. Sie werden staunen, was Sie in Ihrem Leben noch erfahren können. Allein aus Glauben. Wo Glauben ist, da gehen Türen auf. Wo Glauben ist, kann Jesus Siege schenken. Er will uns diesen Glauben abfordern, der allein an seinem Wort hängt. Ich habe so Angst vor dieser christlichen Überschätzung, dieser falschen Religion, die wir am Anfang unserer Predigt skizziert haben. Wo wir als Christen unsere neuen Wege planen. Neue Wege sind wichtig, noch viel neuere, als wir sie haben. Sie wissen, wie es meinem Sehnen entspringen würde, wenn wir auch den Gottesdienst unserer Art gemäß gestalten können. Warum denn keine neuen Formen? Aber die Formen sind es doch nicht und der Mensch ist doch nicht, der es dabei erzwingen kann, sondern in allen neuen Formen bleibt das Alte, das der Herr nur Menschen bekehren kann. Und dass unser Zeugnis, wenn wir den modernsten Slang der Straße sprechen, nutzlos ist, die modernste Bibelübersetzung nutzlos ist, wenn der Heilige Geist nicht Türen aufschließt. Und deswegen muss man warten und warten und warten. Deshalb gibt es in unseren Jugendkreisen, unserer Jugendarbeit so viel Misserfolg. Warum macht Gott solche Geduldsproben mit uns? Warum lässt er uns nicht weiterkommen? Weil er den Glauben haben will und die Treue im Glauben. Wenn wir an unseren Ludwig Hofacker denken, dann wird uns das ja immer in Erinnerung sein. Dieser Mann, der in seiner kurzen Wirksamkeit seiner Predigt das zum Motto gehabt hat, dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen ist, auch nun mein Herr für mich. Machen wir doch da nie eine Frage darüber. Das müssen Menschen wissen. Nicht Christen um uns her. Wir sind schwach. Was wir haben, ist die Verheißung Gottes, der wir nachfolgen. Das ist das Interessante am sogenannten Christentum. Ein Herr, der uns auf die Bahn gestellt hat, dem wir nachfolgen und dessen Wunder wir erleben wollen. Wir mit unserer Schwachheit, wir mit unserer komischen Art, wir mit unserer merkwürdigen Persönlichkeit, so wie wir leben, aber einen Herrn, der groß ist und der uns verwandeln kann. Die schier brutale Geduldsprobe, das war der erste Punkt, die Abraham hier lernen muss. Das Kind wird ihm nicht gegeben. Er wartet und dann meint er, er könne es verzwingen. Und er bedient sich der Mittel seiner Zeit und ach, das war alles so klug überlegt und es war nur Not. Wo Gott nicht Ja dazu sagt, wo Gott nicht Türen öffnet, ist alles vergeblich. Das zweite noch, man geht nicht kaputt. Natürlich kann man kaputt gehen in dieser Welt und das bewegt so viele Leute, wenn sie ihre Berufsnöte uns herausschreien, wenn sie klagen über die Menschen in der Familie, wenn sie das alles erzählen. Natürlich geht man kaputt und das wird auch hier ganz offen erzählt. Sie gehen alle schier kaputt. Sarah geht kaputt an der überheblichen Sexprahlerei von der Hagar, die meint, das sei ihr Verdienst, so wie es heute zur Mode geworden ist. Und dann geht die Hagar schier kaputt. Die hochschwangere Frau in der Wüste. Abraham geht schier kaputt. Die Ehe droht ja zu zerspringen, wie sie da miteinander reden. Der Herr sei Richter zwischen mir und ihr, Streit in der Ehe. Die Bibel kann das mit ein paar Strichen skizzieren, weil wir ohne Gott Dinge geplant haben. Ganz kleine Alltagsentscheidungen sind wir in Not gekommen und haben wir uns verirrt und verstrickt. Und der Fehler war von allen, sie sind der Schule Gottes ausgewichen. Die Schule Gottes hieß warten. Auch eine Sarah hätte es aushalten müssen, dass eine Hagar über sie lästert und sie verspottet. Und sie hat eben die Kraft nicht, das heißt, sie meine Nerven. Ich drehe gleich durch, wie wir heute. Ich kann das nicht. Weil ihr der Blick des Glaubens fehlt. Weil das fehlt, was wir in der Losung gehört haben, dieses feste Herz, wo man auch den Spott von Menschen ertragen kann, wo auch die Nerven in Ruhe sind. Dann macht diese verzweifelte Hagar in der Wüste, diese hochschwangere Frau, mit ihrer ganzen Not plötzlich eine Erfahrung, der Herr sieht mich. Sehen Sie, das kann man größer nimmer beschreiben, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenes Herzen sind. In unserer Welt scheint es so, als könne das Evangelium unseres Gottes nicht mehr verstanden werden. Junge Menschen sind begeistert von sich selbst, ihren großen Möglichkeiten weltweit. Die Welt hat den Glauben an sich selbst. Und das Evangelium wird immer bei zerbrochenen und elenden Menschen nur noch die Türe finden. Da kann man erfahren, wie der Herr sein Evangelium wahrmacht und eine leidende, schuldig gewordene Hagar aufhebt in seiner Vergebung. Und dieser Gott, der nicht mit uns handelt nach unseren Missetaten und uns nicht vergilt nach unseren Sünden, sondern wie sie ein Vater über Kind, nein, mehr als ein Vater. Unser Vateramt ist dafür viel zu klein. Für das, was Gott an Liebe hier an einer gefallenen Frau tut. Was Gott an Geduld bei einem Abraham aufbringt. Deshalb ist die Geduldsprobe, die er von mir verlangt, noch viel, viel kleiner als die, die er an mir tut. Und dann sagt dieser Gott zu dieser Hagar, du kannst jetzt zurück, Hagar. Und du kannst dich unter eine Sarah demütigen, sogar als Sklavin. Ja, ist die Bibel für Sklaven halten? Ganz bestimmt nicht. Aber du kannst das, weil nicht dort, wo du Fesseln springst, die zersprengst, fahre Freiheit ist, sondern dort, wo der Herr mit dir ist, Hagar, der Herr sieht mich. Das macht dein enges Leben mit seinen Einengungen so weit, deine Rechtlosigkeit, der Herr sieht mich. Das reicht. Da können Menschen mit dir spielen, wie sie wollen. Geh zurück, Hagar, demütige dich. Das gibt uns Kraft. Ich will das Ihnen so zusprechen, wie Sie heute mit Ihrem Elend, mit Ihren Bedrückungen, mit Ihren Fragen, unverstanden wie Sie sind, heute zum Gottesdienst gekommen sind. Wie Sie vielleicht nachher als Einzelner wieder weggehen, weil Sie neben jemandem sitzen, der Ihnen keine Hand gibt. Das ist eine Tragik, aber nicht so laufen Sie wieder weg und sagen, ich bin ganz allein. Gehen Sie hin und wissen Sie, der Herr sieht mich. Und der ist bei mir und er kennt mich mit meiner Schwachheit und er liebt mich um meiner Schwachheit willen. Der liebt mich um meiner Sünde willen sogar. Der liebt mich um meiner Gottlosigkeit willen, um meiner Untreue willen, weil er für solche Leute seinen Sohn geopfert hat. Und das darf ich wissen. Dann kann mich nichts und niemand mehr von diesem Herrn wegreißen und dann kann ich zurückgehen in meine Bezüge hinein, wo ich leben muss. In diese Ehe hinein, die mir so Not macht. Zu diesen Kindern, die mir so zu schaffen machen. Unter diese Menschen in meinem Haus, in meinem Beruf, in eine Welt voller Ungerechtigkeit. Und ich werde nicht ungeduldig, sondern ich habe diesen langen Atem, auch wenn ich gar keinen Erfolg sehe. Ich will nur treu sein den Geboten meines Herrn. Und ich will was wirken, natürlich für meinen Herrn. Ich will Großes wagen im Namen Jesu. Ich will meine Netze weit auswerfen. Ich will von der größten Gerechtigkeit her denken und handeln und planen für diese Welt. Ich will die größten Pläne machen für diese Welt. Im Namen meines Herrn, ob Erfolg oder Misserfolg und ob ich ein problematischer Mensch bleibe, bis man mich beerdigt ins Grab hinunter. Aber ich weiß, der Herr sieht mich und mein Leben liegt in seiner Hand. Es ist der Sieg, von dem wir wissen. Sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr. Gilt kein anderer Namen, heute und ewig. Amen. Der Sieg steht fest. Wir können dann durchhalten. Der ist stark, der in seiner Schwachheit sich an Jesus hängt. Amen.